Deutschlandfunk. Sport am Feiertag.
Wie schwer sich der Sport insgesamt mit Krieg und Frieden tut, das können wir aber nicht nur sehr deutlich in diesem Krieg sehen. Wie war das eigentlich früher bei anderen Kriegen? Diese Frage habe ich mit dem Sporthistoriker Dietem Blecking aus Freiburg besprochen.
Ja, das Erstaunliche ist, dass es ja tatsächlich nicht der erste Krieg ist, den wir nach 1945 vor unserer Haustür erleben und dass wir im Grunde völlig verlernt haben, Sport und Krieg zusammenzudenken. Wir sind also genau gepolt worden, wahrscheinlich durch unsere postheroische Volkspädagogik, die wir uns selber verordnet haben. Wir sind gehalten, uns eben genau mit dem Gegenteil, mit Sport und Frieden zu beschäftigen. In den 90er Jahren ist der Krieg schon nach Europa zurückgekehrt und war waren es eigentlich schon viel näher in den Jugoslawienkriegen. Und die haben ja quasi die ganzen 90er Jahre über gedauert, von 92 bis 99. 99 ging der Kosovo-Krieg zu Ende. Und wir haben ja eigentlich im Jugoslawienkrieg schon gelernt, wie der Fußball als Brandbeschleuniger wirken kann. Der Fußball als Katalysator für nationalistische Affekte und für nationalistische Bewegungen. Am Anfang steht dieses berühmte Spiel zwischen Dinamo Zagreb und Roter Stern Belgrad, das völlig aus dem Ruder läuft. Und einer der schlimmsten Söldner, der schlimmsten serbischen Söldnerführer mit dem Kampfnamen Arkan, der rekrutiert ja seine Truppe aus den Huls von Roter Stern Belgrad hauptsächlich. Und die Truppe nannten sich Tiger und das war eine ganz schlimme Truppe, die also wirklich an Massakern, an Vergewaltigungen und an ethnischen Säuberungen, das Wort haben wir ja damals auch gelernt, beteiligt waren. Wir haben das ja im Prinzip auch nach dem Krieg aufgearbeitet. Ich habe nochmal darüber nachgedacht, es gibt eine ganze Menge an Material dazu, wie der Sport also und hier der Fußball besonders als Brandbeschleuniger wirken kann und dass unsere Mittel dagegen, was zu unternehmen, eigentlich auch da schon recht hilflos waren, sowohl auf der militärischen Ebene als auch auf der ideologischen Ebene. Und diese Balkan-Nationalismen, die haben sich dann ja später in Qualifikationsspielen für Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und so weiter durchgezogen. Also eigentlich sind wir vorbereitet darauf, vorbereitet durch das, was wir konkret wissen.
Aber jetzt haben Sie gesagt, wir haben so ein bisschen verlernt, Sport und Krieg zusammenzudenken, miteinander umzugehen. Wir hatten ja vor jetzt gut 80 Jahren auch den großen Weltkrieg, auch hier in Deutschland. Welche Lehren hat man denn daraus eigentlich gezogen? Damals gab es während des Krieges keine Olympischen Spiele beispielsweise.
Ja, das hätte uns eigentlich schon dagegen immunisieren können, dass wir diese Aufgabe, die selbstgestellte Aufgabe, dass die Spiele, die den Frieden zu erhalten haben, dass wir das regelmäßig verfehlen. Es waren ja nicht die ersten Spiele, die während des Zweiten Weltkriegs ausfielen, also 40 und 44. Und die Spiele 1940 hat Japan ja schon frühzeitig zurückgegeben, weil die Anstrengungen aus Japan, einen ordentlich imperialistischen Staat zu machen, einfach dass die japanische Volkswirtschaft überfordert hat. Wir hatten ja schon die 1916 für Berlin geplanten Spiele, die ausgefallen sind. Wir hatten im Kopf auch, dass Coubertin, also der Gründer der Olympischen Spiele, ja schon gesagt hat, also das Ergebnis des Ersten Weltkrieges ist ein Sieg der olympischen Idee. Wir wussten eigentlich alles, dass Sport und Krieg durchaus miteinander auch von den Gründungsvätern, also auch der Gründungsvater der Tour de France, Henri de Grange, hatte was imperialistisch-nationalistisches damals generiert, dass die Fahrer bei der Tour ja schon gelernt hätten für das, was sie dann später im Weltkrieg angewendet haben, nämlich sich auseinanderzusetzen international und mit einem anderen nationalen Gegner. Das wussten wir alles im Prinzip und darauf haben wir nach 1945 nicht rekurriert. Der Schock war zu groß. Also ich denke, auch wenn man Stimmen aus dem Ausland sich anschaut, der Schock dieses verlorenen Krieges und besonders natürlich die Erinnerung an den Mord an den europäischen Juden, das war zu groß. Und man hat daraus die postheroische Konsequenz gezogen.
Lassen Sie mich da noch einmal einhaken, wenn wir noch mal grundsätzlich auch über das Verhältnis, die Verknüpfung von Sport und Krieg sprechen. Das war ja sogar schon in der Antike bei den ersten Olympischen Spielen eigentlich, ja, kann man sagen, Teil der Geschichte, dass Krieg und Sport irgendwie zusammengehörten.
Ja, richtig. Also der Kampfplatz von Olympia auf der Peloponnes, das war, bevor dort die Olympischen Spiele Platz hatten, war das ein Militärorakel. Also dort ging man hin, um von den Sehern der Jamiden sich sagen zu lassen, wenn man einen Krieg anzettelt, wie der ausgehen wird und ob das günstig ist, jetzt einen Krieg anzuzetteln. Wenn Sie aber schon nach den antiken Olympischen Spielen fragen, so hat ja der bedeutende französische Historiker Paul Vann schon gesagt, dort in Olympia feierte sich die griechische Herrenklasse selbst. Und ich kann das mal fortsetzen, und versicherte sich ihrer militärischen und körperlichen Fitness. Denn die Griechen führten praktisch ununterbrochen Krieg. Und ich würde so weit gehen zu sagen, dass Sport und Krieg in der griechischen Welt der Antike, sagen wir es so, dass sie Brüder waren. Und zwar keine, also nicht der Sport, der kleinere Bruder des Krieges, sondern Zwillingsbrüder. Im griechischen Wort Agon, das sowohl der sportlichen Wettkampf bezeichnen kann, als auch das sportliche Fest, als auch eine militärische Auseinandersetzung. Da haben sie bereits den fließenden Übergang vom Sport zum Krieg. Und für die Griechen war das sozusagen lebenswichtig, denn sie mussten auf der einen Seite ja ihre innenpolitische Struktur bewahren können durch militärische Kraft. Und diese innenpolitische Struktur bedeutete, man ruhte auf Sklavenarbeit oder auf der Arbeit der Heloten auf. Und gerade die Letzteren machten ab und zu einen Aufstand, den musste man niederhalten können. Und zweitens drohte im Osten die asiatische Despotie der Perser, die die Griechen sowohl physisch als auch als Lebensform praktisch ausradieren wollten. Und drittens war man mit einem ununterbrochenen Bürgerkrieg beschäftigt zwischen den griechischen Stadtstaaten. Griechenland besteht ja aus lauter Stadtstaaten vom Mittelmeer bis zum Schwarzen Meer. Und mit natürlich auch mit innerhalb der Stadtstaaten mit Bürgerkrieg. Das heißt also für den griechischen Bürger, für den Vollbürger, war Fitness, körperliche Fitness, tatsächlich überlebenswichtig. Es sollen ja sogar, wenn wir Plato Glauben schenken, unser aller Sokrates soll ja als Hoplite, also als Schwerbewaffneter, gekämpft haben. Und da brauchten sie eine sehr hohe körperliche Fitness, um in der Phalanx zu kämpfen. Die Phalanx pflegte im Laufschritt anzugreifen, und mit der schweren Rüstung und in der griechischen Sommerhitze wären sie da kurzatmig nicht weit gekommen. Das heißt, die nochmal zurück zu Paul Vann. Es war wirklich die Olympischen Spiele und auch die ganzen vielen anderen Agone, es fanden ja hunderte von Agonen statt, waren die Selbstversicherung der Griechen, dass sie das schaffen.
Lassen Sie uns noch einmal ein bisschen in die neue Zeit zurückkommen und auf den jetzigen Konflikt. Russland selbst, die Sowjetunion, hat ja erst viel, viel später überhaupt die große Sportbühne betreten. Bei allen Olympischen Spielen noch bis zum Zweiten Weltkrieg gibt es keinen einzigen russische Medaille, die da zu verzeichnen wäre. Kann der Sport irgendwelche Auswirkungen auf diesen Konflikt haben?
Also die Tatsache, dass die Sowjetunion quasi abstinent war, hatte mit zwei Gründen zu tun, dass man also innenpolitisch im Grunde nicht genau wusste, wo man hin wollte mit dem Sport. Und mit der stalinschen Industrialisierung hat sich das so entfaltet, dass man auch den Sport, besonders den Fußball, eigentlich eingesetzt hat zur inneren Integration. Und natürlich haben die großen Verbände, also IOC und FIFA, hatten keine, sagen wir es vorsichtig, keine große Lust, also mit diesem im Anfang als Paria-Staat begriffenen Land zusammenzukommen. Der Erfolg im Zweiten Weltkrieg hat natürlich die Sowjetunion bestärkt, auf die internationale Bühne zu gehen und das dann auch gleich als Systemkonflikt zu organisieren. Der Osteuropa-Historiker Karl Schlögel, der sehr viel weiß über diese ganzen Prozesse, der hat ja mal gesagt, also die Weltbühne des Sports, das war eigentlich die Bühne, auf der die Sowjetunion es wirklich zu einer Weltmacht, also zu einer Supermacht gebracht hat. Und das war deswegen auch sehr wichtig. Und da setzt übrigens, da hat übrigens natürlich auch Putin oder die Administration Putin mit dieser ganzen Skrupellosigkeit, sich an keine einzigen Regeln zu halten, dreimal die Spiele auszunutzen als Schatten für einen aggressiven militärischen Akt und ansonsten sich gegen alle Regeln zu vergehen, die die Spiele überhaupt aufstellen. Das hat die Administration Putin organisiert, weil es so eminent wichtig war. Und neben den Sanktionen, die jetzt die Russland wirklich sehr hart treffen, sollte man nicht unterschätzen, was es bedeutet, dass Russland von den meisten sportlichen Aktivitäten ausgeschlossen ist. Es hat eine hohe Bedeutung gehabt seit 1952, seit der ersten Teilnahme der Sowjetunion an Olympischen Spielen.